allmählich anfangen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Einführung. Ich habe es mal übertitelt GPL für Anfänger, wo ich ein bisschen was über Copyright, Lizenzen und allgemein den Schutz geistigen Eigentums erzählen möchte. Vielleicht vorab, was ist meine Motivation, wo stehe ich hier? Es ist ja ähnlich, vielleicht war der eine oder andere gerade eben in dem Vortrag von Harald Welte mit der Überschrift Enforcing the GPL. Und meine Motivation ist sehr ähnlich. Ich bin Autor von einem Stück kleiner Software, die ich unter eine freie Lizenz gestellt habe. Und es sind dann Leute daherkommen und haben den Code genommen, obwohl explizit drin stand, bitte lasst meinen Namen drin, ist mein Name rausgeflogen. Obwohl explizit drin stand, bitte lasst die Lizenz so, wie sie ist, ist die Lizenz geändert worden. Und das Stück wurde dann unter einer komplett anderen Lizenz, unter einem komplett anderen Namen weiter vertrieben. Und es hat sich also jemand mit fremden Federn geschmückt und ich bin nicht den ganzen Schmerz vom Weg gegangen, den Harald Welte eben in seinem Vortrag aufgezeigt hat, was alles möglich ist, von juristischer Seite her abzudecken. Ich dachte mal, ich bekämpfe oder versuche mal, das Problem ein bisschen an der Basis anzufangen. Ich gebe auch in anderen Veranstaltungen öfters mal einen Überblick über so rechtliche Sachen und bin allerdings kein Rechtsanwalt, ich bin Informatiker. Und ich dachte mal, ich gebe einfach mal den Leuten, die vielleicht am ehesten damit zu tun haben, auch mit der freien Software, mit der Weitergabe, mit der Entwicklung, mal so ein bisschen Überblick, was ist denn da überhaupt so die Grundlagen dazu. Ja, und das ist das, was ich jetzt mal ein bisschen erzählen will. Inhalt wird sein, ich möchte vorab ein paar Definitionen geben, was in dem Bereich so interessant ist. Ganz kurz ein paar Lizenzbeispiele im Überblick bringen und dann relativ ausführlich auf die General Public License, auf die GPL eingehen, weil meine Erfahrung hier ist, klar, die GPL haben die meisten schon mal gehört, aber wenn wir mal ehrlich sind, wer hat es denn komplett gelesen? Wenige. Ja, das Problem, also ich möchte heute keine komplette Lesestunde machen. Die GPL ist dann doch recht lang, aber ich möchte versuchen, das ganze Ding inhaltlich doch ungeschönt so wiederzugeben, wie ich denke, dass ich es verstanden habe. Einen Originaltext möchte ich hier nicht zitieren, das werden sinngemäße Zusammenfassungen sein, aber ich werde versuchen, mich mit meinen eigenen Meinungen hier erstmal zurückzuhalten. GPL ist eine relativ umfangreiche Softwarelizenz und deckt damit auch relativ viele Punkte ab, wo ich denke, das ist mal ein ganz guter Ansatz, weil man weiß, was man alles darf und was nicht darf. Als Alternative dazu möchte ich anschließend noch eine andere Lizenz für sogenannte freie Software liefern. Da wird immer die BSD-Lizenz angeführt. Ich bin selbst eben auch eher so in der BSD-Ecke aktiv. Und hier wollen wir vielleicht einfach mal dann ein bisschen einen Vergleich ziehen. GPL, BSD, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede? Und wenn vielleicht der eine oder andere Softwareautor hier im Auditorium sitzt, gibt es durchaus, denke ich, diverse Fragen, die er sich mal stellen sollte, was auch ihn zum Thema Softwarelizenzen betreffen wird. Und da kommen wir dann noch drauf. Wir fangen an mit ein paar allgemeinen Definitionen. Die erste ist das sogenannte Urheberrecht. Was ist das? Das ist das gesetzlich zugesicherte Recht des geistigen Schöpfers an sein Werk. Also wenn jemand was macht, ist er der sogenannte geistige Schöpfer und hat ein gewisses Recht daran, eben dieses Urheberrecht. Dieses Recht gilt für Werke der Literatur, Wissenschaft oder Kunst, wobei Computerprogramme hier als Werke der Literatur gelten. Der Urheber hat das Recht, über die Nutzungsrechte an seinem Werk zu verfügen und er kann dann eben Bedingungen für die Weiterverbreitung, Bearbeitung, Kombination mit anderen Werken, gewerbliche Nutzung, weitere Veröffentlichung etc. pipapo festlegen. Er darf sagen, das ist mein geistiges Werk, ich habe alle Rechte daran und wenn ihr das in irgendeiner Form benutzen wollt, dann gibt es gewisse Bedingungen, an die ihr euch halten müsst. Bevor man Urheberrecht überhaupt anmelden kann, ist eine sogenannte persönliche geistige Schöpfung nötig. Und es gibt den Begriff der Schaffenshöhe, das ist so eine kleine Schwelle, die man dazu praktisch überschreiten muss, um zu sagen zu können, ja, da ist wirklich eine Wertschöpfung da. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also im Vortrag gerade eben haben wir vielleicht gehört, sobald man als Programmierer eine Entscheidung treffen muss, mache ich das jetzt so oder mache ich das so, nehme ich jenen Algorithmus, diesen implementiere ich es vielleicht in der und der Sprache, dann ist es durchaus eine Entscheidung, die von einem Urheberrecht abgedeckt werden kann. An anderen Stellen hört man sowas wie 15 Zeilen Code, wobei Lines of Code nicht immer so das Wahre ist, um sowas zu messen. In der Praxis kann man sagen, dass die meisten, aber eben nicht prinzipiell alle Ergebnisse des menschlichen Schaffens urheberrechtlich geschützt sind. Ein weiterer Punkt ist die Kennzeichnung, dass etwas durch einem bestimmten Urheberrecht unterliegt. Geschieht durch einen sogenannten Copyright-Vermerk oder auf deutschen Urheberrechtshinweis. In Deutschland und seit, ich glaube, 1900, irgendwann in den 70er, 80er Jahren, auch in den USA, ist es nicht mehr zwingend nötig, das eigene Copyright an ein Werk anzumelden, damit man es hat. Also man hat es automatisch. Andersrum kann man natürlich auch aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht auf die Gemeinfreiheit eines Werkes schließen. Da sollte man sich dann eben, nur weil jetzt auch kein Name dran steht, kann man nicht einfach sagen, ja hurra, ich mache, was ich will damit, sondern muss man sich überlegen, na, wem könnte denn das gehören? So wie zum Thema Urheberrecht, was da ungefähr dahinter steckt. Der nächste Punkt, den man an der Stelle dann betrachten muss, ist der Punkt Lizenz. Was ist eine Lizenz? Das Wort selber kommt aus dem lateinischen Licentia für Erlaubnis oder Freiheit. Lizenz ist im Endeffekt für uns heute ein vertraglich oder auch gesetzlich zugesichertes Recht, ein Werk, das entweder den Urheberrecht, wie wir es gerade eben kennengelernt haben, oder auch eine Erfindung, für welche ein Patent gewährt ist, zu nutzen. Die genauen Bedingungen für die Nutzung sind dabei Gegenstand des Lizenzvertrages. An der Stelle, es wurde das Wort Patente erwähnt, das ist momentan sehr breit diskutiert. Ich möchte dieses Thema auch ganz breit umschiffen deswegen. Ich möchte mich hier auch ganz explizit auf den Punkt Software, Softwarelizenzen, Softwarerechte stürzen, weil ich denke, dass hier sehr viel teilweise Unverständnis oder Missverständnis da ist. Softwarepatente ist ein riesen eigener Komplex, wie gesagt, aber den möchte ich hier nicht tangieren. Nochmal zusammenfassend, eine Lizenz und in der Lizenzvereinbarung steht drin, wie die Konditionen genau sind, unter denen eben jetzt ein Stück Software, zum Beispiel in unserem Fall, das im Urheberrecht unterliegt, wie das genutzt werden darf, unter welchen Bedingungen. Ja, auch ganz kurz vielleicht in dem Rahmen, was ist ein Patent? Ein Patent ist ein vom Staat auf Zeit gewährtes Monopol zur gewerblichen Nutzung eines technischen Verfahrens oder eines technischen Produktes. Jetzt steht hier ganz hochgestochen, das Patentsystem ist ein Teil des Rechtssystems und wirtschaftspolitisches Instrument. Ja, wieso? Das Patent sichert erstmal Personen oder auch Firmen Rechte an ihre Erfindung und indem eben die Nutzung ohne diese Zustimmung des Patentinhabers von anderen ausschließt. Damit ist der erstmal, der das Patent hat, der alleinige Nutznießer und er hat natürlich wiederum, wie wir gerade gesehen haben, das Lizenzrecht, anderen diese technische Erfindung da in Lizenz weiter nutzen zu dürfen. Also erstmal natürlich ein Vorteil für den Patenthaber. Wirtschaftspolitisches und Rechtssystem aus dem Grund, steht auf der nächsten Slide, oder Vorteil erst noch, natürlich kann man so als Patentinhaber Entwicklungskosten schützen, damit jemand ein Produkt nicht unentgeltlich nicht nachbaut. Allerdings der Nutzen für die Allgemeinheit an der Stelle von einem Patent ist auch, dass dieses Wissen veröffentlicht werden muss. Anders kriegt man kein Patent. Man muss es wirklich offen auf den Tisch legen. Und damit es eben wirklich für alle zugänglich ist und der Staat sichert sich so natürlich auch, dass ein gewisser Bildungs- und Wissensstand in seinem Staat herrscht, dadurch, dass er sagt, ja, okay, wir wollen diese technische Entwicklung haben, wir wollen sie für alle haben. Na gut, erstmal nur auf Zeit von einem bestimmten, aber nach Ablauf dieser Schutzzeit eben darf jeder diese Erfindung nutzen. Und mit dem Hintergedanken, dass es dann natürlich hoffentlich in dem ganzen Staat und natürlich auch der Wirtschaft allen besser geht. Die Schutzdauer von Patenten beträgt üblicherweise 20 Jahre, also maximal 20 Jahre, wo der Staat die Hand über einen Patentinhaber hält. Anschließend darf jeder dieses Patent nutzen und er kann es ja, nachdem die Details bekannt sind. Patente, wie gesagt, sind ein sehr großes Thema. Momentan Diskussion Softwarepatente vor und zurück. Möchte ich hier, wie gesagt, nicht näher diskutieren, sondern ich möchte mich auf Lizenzen jetzt im Bereich Software für Urheberrechte beziehen. Ja, generell geht es eben um den Schutz des geistigen Eigentums durch Softwarelizenzen, den Schutz des geistigen Eigentums der ursprünglichen Wertschöpfer, der Softwareautoren. Mal ein paar Beispiellizenzen, die eben irgendwelche Regelwerke enthalten, wie denn die Spielregeln sind, um bestimmte Software zu benutzen. Ganz grob habe ich jetzt hier mal die Unterteilung gemacht in sogenannte kommerzielle Lizenzen. Naja, das Spielchen von Microsoft kennt jeder. Willst du die Software benutzen, dann klicke auf den Ja-Button. Lesen tun es leider die wenigsten, was da für Bestimmungen drin sind. Seien wir ehrlich. Bitte? Das ist noch ein anderes Problem. Ich würde sagen, machen wir einfach
diese
weiter.
Diese Euler, die wird vor deutschen Gericht nicht anerkannt, weil sie nach dem Vertragsabschluss beim Kauf zustande gekommen ist. Die müsste schon beim Kauf des Produktes vorgelegt werden. Deswegen ist sie vor deutschen Gericht meines Wissens nicht anerkannt.
Ja. Also, egal, ob es anerkannt ist, der Punkt ist, es ist der Versuch eines definierten Regelwerkes. Wenn Microsoft das theoretisch so macht, dass man sich diese EU ja erstmal anschauen kann und dann sagt man, ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht, die Lizenzpunkte bleiben da drin. Um die geht's jetzt nämlich. Wir kennen hoffentlich, denke ich, einen Haufen andere Softwarelizenzen, die man so unter dem Stichwort freie Software nutzt oder bekannt wird, wobei ich das frei hier mit Absicht in Anführungszeichen setze, weil was das Thema frei ist, da gibt es teilweise heftige Diskussionen, wir werden da auch noch auf den Punkt zurückkommen. Lizenzen, die man in der Ecke sieht, sind eben diese General Public License, die GPL, die Berkeley System Distribution License, aber auch so kleine unbedeutende Softwareprojekte wie der Apache Web Server oder der Mozilla Web Browser haben ihre eigenen Lizenzen, wo sie eben genau sagen, ja, wenn du das Ding benutzen willst, hier sind die Spielregeln dazu. Kann man einsehen, auch bevor man das Spiel benutzt. Bei Microsoft ist es wirklich anders. Aber das ist eben der kleine Unterschied hier. Das Regelwerk, das ich jetzt mal hier durchsprechen möchte, ist die GNU General Public License. Ein Überblick darüber ist eben als Basis vieler sogenannter freier Software im Linux, Open Source Software Umfeld sehr verbreitet. Ursprünglich herausgegeben wurde die Lizenz von der Free Software Foundation, die sich ja mit ihrem GNU-Projekt das Ziel gesetzt haben, GNU is not Unix, Unix neu zu schreiben, um eben dieses Unix, wie es vor 20 Jahren oder so, als das Projekt gegründet wurde, sehr stark reglementiert wurde von kommerziellen Firmen, um mit dem Fokus eben diese Software in Anführungszeichen frei zu halten, eben deswegen Free Software. Die Lizenz dazu, die eben diese Bedingungen bestimmt, ist meiner Meinung nach eben sehr ausführlich und ich finde es dadurch sehr gut. Es sind insgesamt 13 Klauseln, die wir uns im Folgenden näher mal anschauen werden. Vielleicht ein paar Beispielprojekte dazu, der Linux Kernel, wobei es hier auch nicht um einen einzigen Wertschöpfer geht, sondern das ist ja ein Projekt von vielen Leuten. Selbiges gilt für den GNU-C, C++ Compiler. Das sind nur zwei Namen unter sehr, sehr vielen, eben die wirklich diese General Public License benutzen. Ja, ich habe gesagt, das sind 13 Klauseln. Ich möchte hier gar nicht im Einzelnen vorlesen, weil wir es uns eh jetzt im Detail anschauen werden. Der erste Punkt der GPL beschreibt einfach mal, welchen Geltungsbereich wird denn überhaupt abgedeckt von dieser Lizenz. Die Lizenz selber betrifft alle Programme, die den Vermerk haben, dass das Programm, der Source Code dazu, eben unter dieser General Public License liegt. Wenn ein Stück Software sagt, hey, ich bin GPL, dann kann man davon ausgehen, es gibt in Größenordnung eine GPL und da weiß man erst schon mal, okay, was steht da drin? Na gut, spätestens in einer halben Stunde wissen wir das alle. Im Vorwort wird eben auch hier gesagt, die Aktivitäten außer dem Kopieren, Verbreiten und Verändern des Programms werden nicht abgedeckt. Ganz speziell zum sogenannten Laufen lassen, sagt die GPL, ist keine Lizenz nötig. Es ist auch so, dass die Ausgabe von irgendeinem GPL-Programm, das kann, Die Ausgabe unterliegt nicht der GPL, es sei denn wiederum, man spricht von einem sogenannten abgeleiteten Werk, wobei hier zum Beispiel sowas wie Compiler, Generatoren oder so zu verstehen sind, wo eben sehr viel Code aus dem ursprünglichen Werk wieder in den Output reinfließt. Also da gibt es dann wieder Unterschiede. Und das sind dann erstmal Details, auf die wird dann später eventuell noch näher eingegangen. Also wichtig hier, der Geltungsbereich der GPL, primär geht es um das Kopieren, Verbreiten und Verändern des Programmes, das abgedeckt wird. Es ist keine Lizenz nötig zum Laufen lassen der Lizenz. Ja, das ist mal so der Geltungsbereich, der hier abgesteckt ist. Dann der erste Punkt der GPL befasst sich mit der Weitergabe des Programms unverändert im Original. Er sagt ganz einfach, die unveränderte Weitergabe im Quellcode ist erlaubt. Man darf das Programm weitergeben, solange es nicht verändert ist. Allerdings unter der Bedingung, die Lizenz muss beiliegen, die gesamte GPL oder zumindest ein Verweis darauf muss klar sein, dass eben dieses Programm wirklich unter der GPL steht. Man darf diesen Passus nicht einfach weglöschen. Geld dabei darf man verlangen fürs Kopieren, also Medienkosten, Bereitstellungskosten ein bisschen. Aber man darf gerade wenn man die Software nicht selber geschrieben hat, dann natürlich sagen, okay, ich verlange jetzt Riesengeld dafür, mache mir eine goldene Nase mit dem Werk von jemand ganz was anderes. Das ist in der GPL nicht möglich. Was allerdings geht, ist, die GPL hat auch ein sehr starkes Wort zum Thema Garantie, wobei die Definition der Garantie ein bisschen weiter unten kommt. Wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, die Software tut das und das und wenn es es nicht tut, dann fixe ich dir das. Für diese Dienstleistung kann man dann wieder sehr wohl Geld verdienen. Also das ist das, was unter dem Bereich Garantie bei der GPL abgedeckt wird. Das ist also Punkt 1. Die Weitergabe im Original ist erstmal erlaubt. Wichtig, lasst die Lizenz drin, lasst den Namen des ursprünglichen Wertschöpfers, des Copyright-Inhabers drin. Sonst ist es ein Lizenzverstoß.
Wie sieht das eigentlich aus? Muss ich nur die Datei da drin, also Seiten von der Datei drin stehen haben, GPL, oder muss jede einzelne Datei, die irgendwie Code enthält, wirklich draufstehen, GPL?
Es ist Usus, dass man in jede Datei ganz oben reinschreibt, diese Datei steht unter GPL. Ich bin ein Autor, da schreibst du deinen Namen, gern deine E-Mail-Adresse rein, üblicherweise auch ein Jahr, sagst auch wirklich dieses Wort Copyright, also auch ausgeschrieben, nicht bloß in Klammern das runde C. Der Anhang der GPL sagt auch noch relativ genau, wie mache ich das? Was muss ich dazu tun? Es gibt dann so einen fertigen Passus, aber allein auch frei vom Text, ich bin der Autor, ich stelle das Werk unter die GPL, reicht. Und wie gesagt, dann mit GPL weiß man, verbindet man diese folgenden Lizenzpunkte hier. Neben der unveränderten Weitergabe, der nächste Punkt, die veränderte Weitergabe. Die veränderte Weitergabe im Quellcode ist erlaubt, also ich darf einen bestehenden Source-Code von jemandem, den jemand anders geschrieben hat, übernehmen. Ich darf den auch ändern und ich darf diese Änderung auch weitergeben. Allerdings gibt es hier ein paar Auflagen dazu, ein paar Bedingungen. Erstens, ich muss meine Änderung kennzeichnen. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, weil wenn ich jetzt effektiv neuen Copyright auf den Code anmelde, den ich ja geschrieben habe, den ich erweitert habe und um den ich mein geistiges Eigentum eingebracht habe, möchte ich natürlich auch sagen, hey, diese Erweiterungen sind von mir. Ganz dumm, bei den ganzen GNU-Software-Sachen gibt es irgendwelche Changelog-Files, wo drin steht, der und der hat das und das dann und dann gemacht. Dass man das teilweise nicht wieder auf Zeilenebene runterbrechen kann, ist ein anderes Problem. Die zweite Bedingung, wenn ich ein geändertes Programm weitergebe, das neue Programm unterliegt vollständig der General Public License. Also ganz egal, wenn ich jetzt ein bestehendes GPL-Programm nehme, das ändere und sage, hey, meine Änderungen liegen aber jetzt nicht unter der GPL. Dann sagt die GPL, du musst deine ganzen Änderungen bitte unter die GPL stellen. Vor der Lizenz der Punkt 2b ist unter dem Aspekt kommerzielle Weiterverwendung so das K.O.-Kriterium. Es gibt nebenbei noch eine dritte Bedingung, wenn ich den Source-Code verändert weitergeben will. Nach Möglichkeit sollte man im Programm auch auf die Lizenz hinweisen. Das ist bei nicht jedem Programm sinnvoll. Die GPL lässt sich da ein bisschen aus, zum Beispiel, wenn man irgendwie ein interaktives System hat, dass man auch eben eine Möglichkeit, einen Menüpunkt oder so anbietet, dass man sagt, okay, zeigen wir mal die Lizenz auf. Das ist hier damit gemeint. Also diese drei Bedingungen müssen erhalten bleiben bzw. sichergestellt sein. Ich muss die Änderungen kennzeichnen. Ich darf meine Änderungen unter keiner anderen Lizenz als der GPL wieder laufen lassen. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann muss ich auch auf die Lizenz hinweisen. Unter dem Punkt 2b gibt es dann auch noch ein paar Erklärungen dazu. Und zwar, dass die Speicherung, die GPL spricht hier von Aggregation, eines GPL-Programmes mit Nicht-GPL-Programmen, zum Beispiel auf einer CD oder so, wie man es bei irgendwelchen Linux-Distributionen hat, die ganzen Programme nicht automatisch unter die GPL zieht. Ich meine, das wäre ja, könnte man sagen, im Punkt von 2b auch irgendwie andere Programme mit GPL-Programmen zusammengedacht, aber so bei so loser Koppelung greift die GPL nicht um sich. Das ist wirklich erst, wenn ich bestehenden GPL-Code nehme und den erweitere, dann muss der neue Code komplett unter die GPL gestellt werden. Ja, Weitergabe verändert im Source-Code. Es ist auch erlaubt, Programme, die unter der GPL liegen, im Binary rauszugeben. Allerdings gibt es hier auch wieder eigentlich nur eine Auflage, nämlich schön, wenn man das Binary weitergibt, aber der Source-Code muss bitte auch irgendwie erhältlich sein. Entweder eben wie im Punkt 1 oder 2 beschrieben, in maschinenlesbarer Form auf dem gängigen Medium muss der Software im Binärformat vorhanden, muss der Source-Code auch den Binaries beiliegen. Wenn ich heute zum Beispiel irgendeine Linux-Distribution habe, will ich nicht erst das Source-Code kompilieren anfangen. Nein, da möchte ich gern fertig installierte Software für meinen Computer haben. Aber die GPL schreibt eben vor, irgendwoher muss der Source-Code auch verfügbar sein. Am einfachsten Fall auf CD selber, Punkt A. Oder eben, man fertigt eine schriftliche Erklärung an, die mindestens 3 Jahre gültig ist. Und in dieser Erklärung steht, dass eben der Quellcode auf Anfrage in maschinenlesbarer Form auf einem gängigen Medium wiederum erhältlich ist. Wenn ich den Source-Code nicht rausgeben will, lege ich meinem, was auch immer, Programm, CD, Produktpaket, ein Schreiben bei oder pack's ins Handbuch rein. Lieber Benutzer, wenn du einen Source-Code willst, auf Anfrage kannst du den haben. Das ist Plan B, wenn ich ihn schon nicht komplett auf die CD mitpacken will. Oder wenn man die Software selbst eben selber nicht bekommen hat, sondern bloß eine schriftliche Erlaubnis, dass man den Source-Code haben kann, dann gibt es wiederum die Möglichkeit, dass man die schriftliche Erlaubnis weitergibt an irgendeinem Freund oder so. Du, ich habe den Source-Code zwar selber nicht, aber der ist für uns erhältlich und wenn du den haben willst, dann wende dich doch mal bitte da und da hin, da habe ich die Erlaubnis dazu bekommen. Und die GPL schränkt es allerdings ein, dass diese Art der Weitergabe nur für den nicht kommerziellen für die nicht kommerzielle Weitergabe da ist. Also, GPL-Software, Binary weitergeben ist okay, aber bitte Source-Code irgendwie verfügbar machen. Was ist Source-Code an der Stelle? Das Source-Code umfasst hierbei die bevorzugte Form, um Änderungen zu machen, damit man das Ding hinterher auch wieder laufen lassen kann. Das heißt, man braucht alle Interface-Beschreibungen, sowohl auch die Prozeduren, um die Quellen in Maschinencode zu überführen. Wenn ich nur ein Stück C-Code habe, schlimmstenfalls noch ohne Header-Files, ohne Make-File, weiß jeder, der schon mal damit kämpft hat, dass man heutzutage ohne die Bauanleitungen aufgeworfen ist. Da geht nichts. Und die gehören genauso dazu, um die Software wieder zum Laufen zu bringen, wie der Original-Source-Code selbst. Die GPL macht hier allerdings eine lustige Ausnahme, finde ich. Als besondere Ausnahme müssen der Compiler und das Betriebssystem selbst nicht mitgeliefert werden. Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Noch zur Weitergabe im Binary. Wenn man das Ganze als Download bereitstellt, erreicht es, wenn man die Quellen am selben Ort zur Verfügung stellt. Was eigentlich relativ logisch ist, denke ich. Punkt 4 der GPL befasst sich mit dem Verhalten bei Verstoß gegen die Lizenz. Die Weitergabe, Änderung und Weiterlizenzierung sowie Verbreitung des Programms ist eben nur unter den Regeln der GPL erlaubt. Ein Verstoß gegen eine dieser Regeln führt zum Erlöschen der Lizenz. Man darf es dann nicht mehr weitergeben. Parteien, die Software in irgendeiner Form bereits erhalten haben und damit natürlich auch die Lizenz, verlieren dabei ihre Lizenz nicht. Also die dürfen es durchaus weiter behalten, die haben ja keinen Verstoß betrieben. Natürlich nur, solange sie nicht selber gegen die Lizenz verstoßen. Das ist, glaube ich, auch klar. Es gibt hier wieder ein paar recht interessante Implikationen, über die man hier sehr lange diskutieren konnte. So zum Beispiel, ja, wie ist es jetzt, wenn jemand eben gegen die GPL verstößt? Was ist, wenn der jetzt, welche Rechte genau werden dem genommen? Darf der die nur nicht mehr weiter vertreiben? Muss der die ganzen Kunden irgendwie sagen, nur das eine Programm nicht oder alle Programme nicht, die ja unter der GPL liegen? Also hier gibt es noch sehr viel Diskussionsbedarf bei manchen Punkten, allerdings möchte ich den jetzt erstmal ausgrenzen. Was ich hier immer mache, ist, ich versuche die GPL so weit wiederzugeben, wie ich sie jetzt erstmal natürlich persönlich verstehe und wie sie geschrieben ist. Unter dem Aspekt eben auch, ich wollte hier nicht einen englischen Originaltext bringen, weil der teilweise doch ein bisschen trocken ist, aber auch das Original ist nicht recht viel länger hier, leider. Der nächste Punkt 5 der GPL befasst sich mit dem Thema Annahme der Lizenz. Und zwar, sie muss nicht explizit angenommen werden, weil man sie nicht unterschreibt. Wenn man allerdings jetzt das Programm weitergeben oder ändern will, irgendeine der Sachen in Anspruch nehmen will, die die GPL ja irgendwo sichert, dann ist es somit eine implizite Annahme der Lizenz. Wenn ich jetzt sage, ja okay, ich habe da ein Stück Source Code, ändert es, gibt es weiter, dann stimmt man automatisch allen Bedingungen der GPL zu. Und eben auch dieser letzte Punkt, wenn man es weitergibt oder ändert, dann braucht man nichts unterschreiben, weil das heißt, man hat dem zugestimmt. Punkt 6 der GPL befasst sich mit weiteren Auflagen zu diesen 13 Stück dazu, oder 12 Stück sind es, die Auflagen machen. Normal ist es ja so, dass jeder Lizenznehmer eine Kopie der Lizenz erhalten hat, wie oben beschrieben ist. Zusätzlich zu diesen 12 Punkten dürfen keine weiteren Auflagen gemacht werden. Also nichts dazu, naja, nichts weg sowieso nicht. Was allerdings auch wichtig ist, wenn man die Lizenz selber erhalten hat, man ist nicht dafür verantwortlich, dass andere Dritte sich an die Lizenzbestimmungen halten. Also da wird man nicht zur Rechenschaft gezogen oder so oder hat selbst einen Nachteil in irgendwelcher Form. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, das ist erstmal nur dem sein Problem. Punkt 7 geht es noch um ein paar weitere Auflagen. Und zwar, wenn zum Beispiel irgendwelche richterlichen oder gesetzlichen Auflagen da sind, sowas wie Patente, Urteile oder Vereinbarungen, dann entbinden diese nicht von der GPL. Wenn man solche Auflagen nicht in Übereinstimmung mit der GPL ausführen kann, so darf man das Programm gar nicht weitergeben. Wenn zum Beispiel ein Patent zwingend Geld für eine Software einfordert, so GIF-Patent oder so, und man schreibt oder man hat irgendein Stück GIF-Software auf dem Rechner, wo das herkommt, ist dann ganz egal. Die Lizenz sagt, zur Weitergabe muss sich irgendjemand, dem Patentinhaber, Geld zahlen und die GPL sagt, nö, das ist nicht okay, ja, dann darf ich das Stück Software einfach gar nicht weitergeben. Die GPL sagt auch ganz explizit, es ist nicht ihr Sinn, Patente und andere Ansprüche zu unterwandern oder dies zu versuchen. Der Zweck der GPL ist einzig und allein dafür zu sorgen, dass Software, die vom Autor als frei bestimmt wurde, frei bleibt, indem sie eben diese Auflagen macht. Source Code muss wieder frei verfügbar sein. Es ist nicht Aufgabe oder Sinn der GPL, irgendwie Patente zu unterwandern, so nach dem Motto, ja, aber der Autor hat gesagt, es muss frei weitergegeben werden, Edge-Patent ausgetrickst, nein, das will die GPL nicht. Ja, viele Autoren sagen eben, sie wollen diese freie Weitergabe und es unterliegt allein eben den Autoren als geistige Wertschöpfer, als Urheber, die sagen können, jawohl, meine Software unterliegt dieser Lizenz. Und es unterliegt allein dem Autor, seine Software unter diese oder eben eine andere Lizenz zu stellen. Die Lizenz selber kann das, Gott sei Dank, nicht erzwingen. Das wäre auch, denke ich, ein bisschen viel erzwungen. Also es gibt durchaus eben, wie wir kurz gesehen haben und gleich noch sehen werden, andere Softwarelizenzen. Und wenn ich jetzt ein Stück Software schreibe, from scratch schreibe, es geht nicht um was verändern, sondern komplett neu schreiben, dann kann ich mir überlegen, na, welche Lizenz nehme ich denn dafür her? GPL oder vielleicht was anderes? Kurz eine Zwischenfrage. Es kommt die Frage, ob der Autor die Lizenz im Nachhinein ändern kann. Es ist, denke ich, durchaus möglich, und zwar kommen wir da beim Punkt 10 auf diesen Sachverhalt zu sprechen, das sogenannte Dual Licensing. Vorher noch Punkt 8 der GPL, sogenanntes Länderrecht. Für Länder, in denen die Software gegen irgendwelche Patente oder Urheberrechte verstößt, darf der Autor der Software sagen, einen Passus hinzufügen, um die Verbreitung der Software in diesem Land explizit zu untersagen. Wenn ich jetzt weiß, in den USA gibt es ein GIF-Patent und schreibe trotzdem irgendeine GIF-Software dafür, die diesen Patent ja erstmal verstößt, kann ich das in Deutschland wunderbar machen, noch gibt es keine Software-Patente hier. Allerdings, wenn ich genau weiß, wenn das jemand in den USA benutzt, dieses Stück Software, dann verstößt er gegen dort geltendes Recht. Und es ist mein Recht nicht, aber es ist eine Möglichkeit von mir als Software-Autor zu sagen, na, diese Software darf bitte gar nicht erst nach USA importiert werden, um Probleme jedweder Art zu vermeiden. Wenn man so einen Passus dazu schreibt zu GPL, dann gilt er als Teil der Lizenz und muss auch bei der Weitergabe etc. mit weitergegeben werden. Also das sind, denke ich, irgendwelche Spezialfälle hier, aber im Detail dann durchaus interessant. Noch so ein Spezialfall, es gibt verschiedene Versionen der GPL. Von Zeit zu Zeit können Updates des GPL-Textes erscheinen, die aber immer die gleiche Absicht verfolgen, eben Software sogenannt frei zu halten. Jede Version ist mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet und ein Programm bzw. natürlich der Autor kann festlegen, ab welcher Lizenzversion und aufwärts die Lizenz gültig ist. Wenn nichts angegeben ist, so darf eine beliebige Version gewählt werden, die jeweils eben von der Free Software Foundation herausgegeben wurde. Es gibt da momentan, glaube ich, zwei große Versionen der GPL und es ist momentan im Gespräch, eine dritte Version zu machen und da kann man sich dann eben aussuchen, okay, die oder die passt mir besser, beziehungsweise eben, ich will als Autor genau die haben. Punkt 10, da geht es eben um andere Lizenzen, auch wenn man sagt, so ja, GPL ist zwar nett, aber jetzt habe ich doch irgendwas gefunden, was mir da drin nicht so passt. Die GPL sagt da nicht sonderlich viel dazu, allerdings kann man da sehr viel reininterpretieren hier. Wenn der Quellcode in einer Software verwendet werden soll, die nicht unter der GPL steht, so ist der Autor um Erlaubnis zu fragen. Normalerweise, wenn ich Software, die unter die GPL steht, weiterverwende, gilt das ja mehr oder weniger als abgeleitetes Werk und ich müsste theoretisch die gesamte abgeleitete Software unter die GPL stellen. Man findet in der Fachpresse durchaus den Begriff Virus hier, weil eben die GPL so alles an sich reißt, was geht. Es ist aber eben durchaus hier unter dem Punkt 10 möglich, zum sagen, lieber Softwareautor, du hast ein Stück Software unter die GPL gestellt. Wir würden das gerne unter eine andere Softwarelizenz packen. Wie sieht es denn aus? Die genauen Lizenzbedingungen kann natürlich der ursprüngliche Autor als Wertschöpfer wiederum festlegen. Und da muss man sich halt dann eben wieder klar werden, welche zusätzliche Lizenz alternativ dazu, dass man aushandelt. Dieses Aushandeln mit dem Autor versteht sich so, für Programme der Free Software Foundation ist eben diese zu sagen. Und ja, in den folgenden Punkten beschreiben sie eigentlich nur noch, dass sie das ab und an machen, dass sie diese Ausnahmen machen. Vorausgesetzt, dass das Programm weiter, so wie auch alle Varianten davon, frei verfügbar sind und die Weitergabe und Wiederverwendung von Software dabei gefördert wird. Also es ist generell kein Problem, Software, die unter GPL steht, auch neu zu lizenzieren. Machen kann es ausschließlich der ursprüngliche Autor, sonst niemand. Es ist nicht okay, ein Stück GPL-Code zu nehmen und zu sagen, ja, das passt mir jetzt nicht, ich ändere die Lizenz. Nein, das geht nicht. Das kann nur der ursprüngliche Autor. Und Deswegen ist es hoffentlich auch so, dass der seinen Namen und gern seine E-Mail-Adresse in einem Stück Software drin lassen hat, damit man mit ihm über solche Sachen reden kann. Also der Punkt persönlich finde ich den hier sehr wichtig. Allerdings die GPL hält es auch sehr kurz. Dann gibt es noch zwei Punkte, die hier ganz groß im fetten Großbuchstaben keine Garantie übertitelt sind. Ja, und das trifft es eigentlich sehr gut. Nachdem das Programm ja unentgeltlich erhältlich ist, kriegt man auch keine Garantie dafür, dass es irgendwie irgendwas tut, außer wenn man diese Zusage schriftlich festgelegt hat. Punkt 1 der GPL erlaubt es ja, dass man eben jemand eine Garantie für Software gibt, auch gern gegen Entgelt, und eben um zum Beispiel Bugs auch zu fixen gegen dieses Geld. Aber wenn man das nicht gemacht hat, hat eben niemand Anspruch irgendwie, dass die Software vollständig ist, und das Risiko der Anwendung liegt allein beim Lizenznehmer, sprich bei dem, der es laufen lässt. Für entstandene Schäden wird dabei eben von niemand Haftung übernommen, speziell eben der Autor, der die Software ursprünglich geschrieben hat, ist aus dem Schneider. Er hat gesagt, hey, pass auf, das Ding kann kaputt gehen und ich übernehme keine Verantwortung. Punkt 12 der GPL erläutert es auch noch ein bisschen näher, welche Fälle dabei mit ohne Garantie nicht abgedeckt sind oder was nicht übernommen wird. Dass eben der Autor der Software und jeder, der sie geändert oder weitergegeben hat, frei von irgendwelchen Regressansprüchen ist. Egal, ob allgemeiner, besonderer, direkter oder indirekter Schaden entstanden ist, Juristendeutsch, und ob zum Beispiel die Verwendung oder Programmfehler jetzt zu Verlust der Daten, ungenau oder Unbrauchbarmachung von Daten führt, ganz egal, ob das jetzt durch den Anwender selbst, durch Dritte oder ein fehlerhaftes Zusammenspiel mit anderen Programmen entstanden ist. Und speziell natürlich auch, wenn man dem gesagt hat, die Möglichkeit könnte bestehen, wenn er es dann trotzdem macht, sein Problem. Also hier deckt einfach die GPL oder versucht, sehr viele Fälle abzudecken, wo sie sagt, na, es gibt keine Garantie, dass die Software läuft, und wenn doch, hier steht es genau, wir haben dich vorher gewarnt, wir sind aus dem Schneider. Ja, das war so viel zu meiner Kurzzusammenfassung der GPL. Wer es lesen will, das Originaltext ist ungefähr 18 Kilobyte lang, Englisch. Es ist ein Stück zum Lesen. Meiner Meinung nach sind eine sehr, sehr große Menge an Punkten angesprochen dabei, die für uns, denke ich, im Rahmen freier Software sehr interessant und wichtig sind. Vielleicht, damit wir eine Diskussionsbasis haben, möchte ich auch noch ganz, ganz kurz versuchen, eine weitere Lizenz vorzustellen, die BSD-Lizenz. Wurde ursprünglich von der Universität in Berkeley in Kalifornien für deren Unix-Derivat, das sie ja auch nur eben erhalten haben und dann verändert haben, entwickelt. Die haben sich auch überlegt, wie können wir die Software weitergeben. Die BSD-Lizenz gibt es in mehreren verschiedenen Varianten, wobei zwischen 2 und 4 Bedingungen möglich sind. Ein paar Beispielprojekte dazu wieder. Ich arbeite selbst an NetBSD-Projekten mit selbstverständlich FreeBSD, DragonflyBSD, MirBSD, OpenBSD, basieren auf der gleichen Lizenz, aber auch so Sachen wie Apache Webserver oder ich glaube der Vorredner hat hier eben was am Rande noch erwähnt, auch irgendwelche anderen Softwareprojekte benutzen mittlerweile gern eben die BSD-Lizenz, weil ein paar Sachen möglich sind, die mit der GPL nicht möglich sind. Was steht in der Lizenz drin? Zum einen mal, genau auch wieder bei der GPL selbst, enthält sie den Namen und das Jahr, seitdem das Urheberrecht greift, also damit man überhaupt mal weiß, wer der Urheber überhaupt ist. Die BSD-Lizenz klärt dann auch in sehr super knappen Worten, was sie denn überhaupt abdeckt, nämlich die Weitergabe im Quellcode mit Weitergabe und oder binär mit oder ohne Änderungen. Ich darf die Software also im Quellcode weitergeben, ich darf die Software im Binärcode weitergeben. Ich darf die Software geändert weitergeben, aber es steht hier nichts dazu, dass ich den Quellcode weitergeben muss. Das ist ein interessanter Punkt hier. Diese Weitergabe unterliegt allerdings auch ein paar Bedingungen, maximal 4 eben je nach Lizenzvariante, das kann man als Softwareautor selbst festlegen. Die erste Auflage ist, zur Weitergabe muss der Name des Autors und der Lizenztext erhalten bleiben. Das klingt eigentlich logisch, oder? Wenn ich ein Stück Software nehme und steht da drin, bitte lass meinen Namen drin, dass man den drin lässt, auch wenn man es weitergibt. Naja, für das eingänglich beschriebene Projekt, wo ich eben selbst der Autor war, gab es da ein paar Leute, die das irgendwie überhaupt nicht eingesehen haben, dass sie da Code, fremden Code nehmen und bitte den Namen des Autors drin lassen. Und das war dann nicht so lustig. Also wie gesagt, Auflage der BSD-Lizenz und allgemein auch der GPL, lasst die Namen der ursprünglichen Autoren drin und den Copyright-Vermerk. Bei einer Weitergabe im Binärformat, die ja durch die BSD-Lizenz möglich ist, muss der Name des Autors und der Lizenztext in der Dokumentation vermerkt sein. Wenn ich irgendeine Binary-Only-Distribution mache, sollte man irgendwo sagen, ja, das Stück Software ist von dem und dem geschrieben, mit den und den Bedingungen. Das sind eigentlich die zwei Bedingungen, die mandatory sind, die man wirklich machen muss. Es gibt dann noch zwei weitere Bedingungen, die eben optional sind. Das eine ist Werbung für ein bestimmtes Produkt muss den Namen des Autors nennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja okay, ich habe hier ein tolles Produkt, das irgendwas macht, dann muss ich auch irgendwo dazu schreiben, ja, aber das beinhaltet jetzt zum Beispiel auch Code von jemand ganz woanderes. Und ich muss dem praktisch zugestehen, dass der an dessen Code an diesem Softwareprojekt auch benutzt wurde. Ich kann mich also nicht einfach mit fremden Federn schmücken. Diese Voraussetzung, diese Anforderung ist optional. Wenn ich als Softwareautor will, dass jedermann meinen Code nehmen kann, ist es meine Entscheidung, ob ich namentlich genannt werden will oder nicht. Und das ist dieser Punkt. Üblicherweise schreibt man dann so einen Passus rein, this software uses software developed by irgendjemand, mir. Und dieser Passus ist dann eben auch zu übernehmen, zumindest in die Dokumentation von der jeweiligen Software. Noch ein zweiter optionaler Punkt. Der Name des Autors darf nicht ohne schriftliche Einwilligung zur Werbung für ein abgeleitetes Produkt verwendet werden. Wenn ich jetzt Produkt A programmiere, hängt sehr viel Zeit rein und gebe den Source Code auch raus unter der BSD-Lizenz. Jemand greift es auf, macht Projekt B draus und schreibt wunderbar, alles toll, großes Projekt B ist super toll. Und übrigens, es ist so super toll, weil der da als ursprünglicher Autor da mitgearbeitet hat, kann ich sagen, Moment einmal, ich möchte hier nicht, dass du mit meinem Namen für dein Projekt B Werbung machst. Und ich möchte bitte, dass du mich vorher schriftlich um Erlaubnis fragst, wenn du mit meinem Namen Werbung machst. Auch so eine Auflage kann man als Softwareautor machen. Das ist üblicherweise eine Lizenzbedingung, die in der Praxis heutzutage sehr selten noch benutzt wird, weil es eigentlich auch nicht angewandt wird. Ansonsten noch ein sehr wichtiger Punkt bei der BSD-Lizenz, auch genau wie bei der GPL. Es folgt ein relativ großer Absatz, dass die Software keinerlei Garantie übernimmt und der Autor frei von jeglichen Regressansprüchen ist. Der Text ist praktisch analog zur GPL. Ja, das ist auch schon die BSD-Lizenz ganz kurz und im Überblick zu sehen. Natürlich wesentlich kürzer als die GPL. Vielleicht ein kurzer Versuch des Vergleichs der beiden Lizenzen. Nochmal zusammengefasst, die GPL sagt ja, dass die Weitergabe von Software und Source Code im Speziellen erlaubt ist. Änderungen müssen weitergegeben werden, ich darf also nicht die bei mir behalten. Der komplette Quellcode muss auf Verlangen herausgegeben werden bei der GPL. Das ist dieses Free Speech Paradigma, das praktisch so das Wort frei sein muss und jedem zugänglich. BSD hat teilweise die ähnliche Vorschriften, dass eben die Weitergabe erlaubt ist, wenn ich ein Stück Source Code kriege. Ich muss Änderungen dabei allerdings nicht weitergeben. Ich kann die für mich behalten. Und wenn ich mich entschließe, den kompletten Quellcode eben bei mir zu behalten, muss ich den nicht wieder aus Verlangen herausgeben. Ja, das läuft oft unter diesem Free-Beer-Paradigma. Man kann es eben nehmen und daraus machen, was man will. Und das ist jedem seine Sache. Wenn man sich die Bedingungen nochmal genau anschaut, wird man feststellen, dass eben der Hauptunterschied irgendwo ist, dass die übernommenen Quellen bei der BSD-Lizenz nicht zwingend weitergegeben werden müssen, vor allem nach Veränderungen. Das ist eigentlich so der Punkt, wo eben die kommerzielle Nutzung von BSD-Code wesentlich einfacher ist als die unter GPL-Code. Ja. Diese kommerzielle Nutzung haben sich dann natürlich auch bereits zu BSD-Zeiten, als es das ursprüngliche BSD gab, noch viele Firmen zunutze gemacht. SunOS von Sun Microsystems, HPUX, IBM iX, Digital Ultrix, sogar Microsoft hat kurze Zeit ihren TCP-IP-Stack unter die BSD-Lizenz veröffentlicht.